Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Lieber Simon Schach, herzlich willkommen im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich tierisch, dass wir zusammenkommen, weil es ist ein sozusagen Weiterentwicklung von dem, was wir gerade neulich gemacht haben.
Ja, das ist schön, oder?
Ja, super, weil es hat mir so gut gefallen, mit dir zu sprechen. Wir waren total gut im Flow und dann dachte ich mir, das müssen wir nochmal irgendwie weiterführen, weil du eben auch sehr vertriebspassionate und leidenschaftlich bist, so wie ich. Und das war ein schönes Gespräch und da wollte ich mich revanchieren.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und für die Zuhörer und Zuschauer, die unseren eigentlichen Podcast noch nicht gesehen haben und dich vielleicht noch nicht kennen, du bist Geschäftsführer von Northwest Factoring. Und das ist ja schon mal irgendwie ein spannendes Feld, was ich glaube, die Finanzbranche hatte ich tatsächlich in all den Jahren noch gar nicht richtig.
Und dann ohne Krawatte.
Oh, genau. Ja, die hat ja letztes Mal dabei, glaube ich, oder? Nee, Quatsch, hattest du gar nicht.
Hattest du.
Doch, hatte. Genau. Und sitzt auch in Hamburg.
Ja.
Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt und wurden ja zusammengebracht von zwei Dienstleistern, wie hast du es so schön gesagt, die wir sehr schätzen. Das kann ich auch nur unterstreichen. Und und ich fand unser Gespräch eben so schön, dass wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir jetzt mal nochmal andersrum rein und vor allen Dingen deine Branche und dich nochmal tiefer kennenzulernen. Insofern herzlich willkommen.
Vielen Dank. Und es ist tatsächlich eine Premiere für mich. Es ist der erste Online-Podcast.
Ach, guck an. Ja, und ich habe auch schon überlegt, also ich hatte mir tatsächlich auch nochmal den Podcast angehört, was ich gar nicht so oft mache. Aber es ist schon auch anders. Also ich sage mal, das ist natürlich nochmal pragmatisch, weil wir jetzt irgendwie hinreisen müssen. Aber ja. Ich habe schon euer Studio, du sitzt da jetzt auch drin, wo wir die Aufnahme hatten, sehr geschätzt, weil es schon dreidimensional hat auch schon was. Also
ja.
Sehr großartig, also was ihr da aufgebaut habt. Aber nun sind wir hier. Zoom macht es möglich und auch eben pragmatisch. Und lieber Simon, Northwest Factoring, du bist da schon sehr lange, also seit über 11 Jahren Geschäftsführer. Es gibt ja auch noch weitere kleine Arme, also es ist ja eine Gruppe. Ich glaube, wenn du bringst es vielleicht nochmal kurz und knackig zusammen, damit wir so als Zuhörer, Zuschauer dann eine Übersicht bekommen, was denn Northwest Factoring ist.
Ja, also wir gehören tatsächlich zur Nordwest-Gruppe. Die Nordwest-Gruppe gibt es seit 1939 tatsächlich als Genossenschaft gegründet. Mhm. Das ist die Holding, die über allem steht. Das Genossenschaft übrigens, um den Fischhandel in Bremerhaven zu organisieren. Das war die Zweckbestimmung, weil damals kam der Fischer noch mit Schiffen an und dann muss das Ganze ja gelöscht werden. Das heißt, die Fische von Bord verteilt zu den Händlern und die Logistik haben wir damals organisiert als Genossenschaft. Mhm. Das ist Zusammenschluss von Fuhrherren, die das organisiert haben, Hamburger Kaufleute, die diese Genossenschaft gegründet haben, um den Fisch im Schlag in Bremerhaven zu organisieren. Das sind also die Wurzeln. Und daraus entstanden ist eine kleine, aber feine mittelständische Unternehmensgruppe, heute mit drei Betätigungsfeldern. Fisch ist immer noch geblieben, wo wir im Bereich immer noch Logistik, wir haben heute noch ein eigenes Fischumschlagszentrum in Bremerhaven, eine Logistikhalle. Wir haben einen Fischfiletierbetrieb, wir haben einen Fischhändler, wir sind an einem weiteren Umschlagszentrum beteiligt und eine Räucherei gehört zur Firmengruppe. Das heißt doch zahlreiche Firmen, die sich rund um das Thema Fisch drehen. Säule 1. Säule 2 ist das Thema Factoring, Finanzierung von Forderungen, wo wir mit drei Factoring-Gesellschaften am Markt aktiv sind. Eine ist in Frankfurt beheimatet und zwei hier in Hamburg. Und das dritte ist die Säule Beteiligung, wo wir uns an mittelständischen Unternehmen beteiligen. Und in der ganzen Gruppe sind, wenn man alle Beteiligungen mit dazu rechnet, knapp 900 Mitarbeiter.
Crazy. Und wär's für ein, also das ist ja richtig, also traditionell und gleichzeitig ja auch innovativ, weil ich glaube, dass zumindest in meinem Bewusstsein Factoring ja so alt noch nicht ist, oder? Oder habe ich nur was verpasst?
Also tatsächlich hat es in Deutschland angefangen, 1974. Da war es aber vornehmlich Bankengeschäft. Dass das Factoring im mittelständischen Geschäft angeboten wird, ist eigentlich vermehrt seit 1990. Wir haben mit der Nordwest 1994 gestartet, das anzubieten und waren mit einer der ersten am Markt, die das im mittelständischen Sektor angeboten haben, ja.
Okay, verstehe. Und für die, die das jetzt damit noch nicht so viel anfangen können, es ist ja sozusagen eine, ich sag mal, eine Möglichkeit der Finanzierung, aber das ist ja vielleicht eher auch das, was du als Experte nochmal erklären darfst.
Ja, es ist eine Umsatzfinanzierung. Das heißt, viele Unternehmen haben folgendes Thema. Die haben ganz gut zu tun, haben Aufträge. Das funktioniert alles auch soweit. Nur bis das Geld der Kunden auf dem Konto landet, vergeht halt lange Zeit, ne? 30 Tage. Große Firmen wie Aldi und Co. haben ja manchmal 60 oder 90 Tage Zahlungsziel auf die Rechnung. Und da fehlt ja richtig Liquidität. Warum? Die Kosten laufen unbarmherzig monatlich weiter, ne? Du musst die Mitarbeiter bezahlen. Das Finanzamt möchte auch die Steuern, monatlich haben und so. Aber wenn das Geld noch gar nicht da ist, ist es ja schwierig. Und Factoring ist, im Prinzip, man stelle sich vor, jeder Kunde zahlt die Rechnung nach einem Tag. Und das ist das Prinzip von Factoring. Die Rechnung wird nach wie vor an den Kunden gestellt. Unten auf der Rechnung steht drauf, Zahlungsziel 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, was vereinbart ist. Aber es steht eben, bitte zahle diese Rechnung an die Nordwest Factoring und wir zahlen den Kunden sofort binnen 24 Stunden. Das heißt, man verfügt, ist eigentlich wie so ein Geldautomat, ne? Man steckt die Karte rein, gibt einen PIN ein, Geld kommt raus und bei uns schickt man die Rechnung und hat am nächsten Tag das Geld.
Ja, wunderbar. Okay, und also das heißt, es gibt schon eine Weile und es hat sich ja, vielleicht nochmal kurz zurück über zu der Gruppe. Das heißt, die Gruppe hat sich ja dann irgendwo auch entwickelt, also von diesem Umschlagplatz eines, ich sag mal, des Fischhandels, wenn man so will, weiterentwickelt, wahrscheinlich auch aus der Unternehmung heraus, nehme ich an, ne?
Ja, tatsächlich ist es die erste Regel im Vertrieb, ist ja zuhören. Und wir haben unseren Kunden immer zugehört. Und alle Dienstleistungen, die entstanden sind, sind aus den Bedürfnissen unserer Kunden entstanden. Das heißt, die Kunden, deren Umschlag wir organisiert haben, haben irgendwann mal gesagt, Mensch, wenn die Fracht irgendwie vom LKW fällt, die Frachtschäden müssten versichert werden, haben einen Versicherungsmakler mal gegründet. Dann hieß es, ja, ist alles gut, ist versichert, aber ich warte so lange auf mein Geld. Ja, haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das denn lösen? Und im Prinzip sind so alle Dienstleistungen, die entstanden sind, aus den Wünschen unserer Kunde oder eben als Ergänzung zu schon vorhandenen Produktportfolien dazu gekommen.
Und ist es offiziell, wie viel Anteil jede der drei Säulen hat an eurem Umsatz? Also ist das, wie sind die Schwerpunkte?
Ja, das ist im Factoring immer, es gibt im Factoring eigentlich zwei Umsatzmerkmale. Das eine ist das Außenvolumen. Das sind die finanzierten Rechnungen, die man ankauft und überweist. Das sind bei uns 500 Millionen Euro im Jahr, ist also schon eine Größenordnung. Daraus resultiert aber unser Innenumsatz. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man hat 1% Factoring-Gebühr, wenn man das mal zugrunde legt, um es leicht zu rechnen, dann ist der Innenumsatz 5 Millionen. Und deshalb unterscheiden wir immer im Factoring zwischen Ankaufvolumen, das ist der Außenumsatz, die 500 Millionen, und dem Innenumsatz. Das sind knapp 7 Millionen im Factoring. Und da ist die Fischsparte natürlich deutlich größer, was den Umsatzanteil in der Gruppe beträgt. Das heißt, die Fischgesellschaften, die wir haben, machen zusammen knapp 70 Millionen Umsatz. Und die Factoring über alle, dann sind es knappe 12. Also der Fischumsatz ist immer noch der größte im Originärgeschäft. Und ja, ertragstechnisch ist es aber eigentlich 50-50. Das heißt, das Gruppenergebnis wird zur Hälfte geprägt aus dem Thema Factoring und Finanzen und zur anderen Hälfte aus dem Fisch.
Ja, was ja spannend ist insofern, dass also dieses Factoring ist ja dann letztendlich offen für alle, ne? Für alle, ihr seid
Ja.
ja hauptsächlich auch im Mittelstand unterwegs. Und was ja eine super auch Balance wahrscheinlich darstellt, ne? Weil ich, wenn es da mal irgendwie Schwankungen gibt, wobei ich weiß ich gar nicht, ob es da Schwankungen gibt, wenn ich jetzt so laut drüber nachdenke, ja, Fischhandel ist ja immer irgendwo nachgefragt, wobei das dann auch die Frage ist, gibt es genug oder so, ne? Also gibt es dann eine Volatilität oder ist das
Die Verfügbarkeit ist eigentlich nicht das größte Problem, weil ja sehr viel beispielsweise Lachse, die gehandelt werden, die kommen ja nicht vornehmlich Wildlachse, sondern sind ja aus Aquakulturen. Das heißt, da ist eigentlich immer eine gewisse Verfügbarkeit da. Da gibt es natürlich auch mal eine Lachspest oder was weiß ich, das gibt es mal tatsächlich. Aber es ist eigentlich nicht das Thema. In Corona war es ein großes Problem, weil viele unserer Kunden sind die großen Kreuzfahrer. Und die haben natürlich von heute auf morgen nichts mehr abgerufen, weil die keine Gäste mehr zu bewirten hatten. Und da war schon die Nachfrage deutlich reduziert. Ne?
Ah, spannend. Okay, ja, siehst du, diese Verbindung hatte ich gar nicht, natürlich.
Und im Factoring ist es eigentlich so, dass Factoring immer läuft. Das heißt, in guten Zeiten läuft es und in schlechten erst recht. Mhm. Weil wenn es nicht so gut läuft bei den Unternehmen in Deutschland, dann ist ja die schnelle Liquidität und auch die Sicherheit vor Forderungsausfall, es ist ja auch ein toller Nebeneffekt im Factoring. Jede Forderung, die an uns verkauft wird, ist auch automatisch gegen Ausfall versichert. Das heißt, ich trage nicht mehr das Ausfallrisiko, dass der Kunde nicht bezahlt. Und von daher ist Factoring ein Evergreen, der immer funktioniert. Und die anderen laufen auch gut, aber haben halt auch mal Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Corona, Pandemie. Das gibt es schon, ja.
Ja. Und wenn du in Bezug auf, ich stelle mir gerade sozusagen vor, Factoring oder Vertrieb im Factoring, dann musst du ja, ich sage jetzt mal ganz lax, um beim Lachs zu bleiben, ganz entspannt eigentlich nur die Firmen finden, die einfach diese großen Gaps haben, wo einfach große Rechnungen bezahlt werden müssen. Und einfach du die suchst, die halt dann eine gewisse Liquidität brauchen. Das ist ja wahrscheinlich nicht so schwierig, oder?
Das ist zweigeteilt im Factoring tatsächlich. Das heißt, ein großer Anteil der Kunden fragt von sich aus an. Also die haben ein Bewusstsein für das Problem Liquidität, haben vielleicht auch mit ihrer Bank gesprochen, dass sie Liquidität brauchen. Die Bank sagt, wir können dir nicht helfen mit einem Kontokorrent oder mit einem Kredit. Du musst dich anderweitig organisieren, kümmere dich mal um Factoring. So, und dann gehen die ins Internet, geben in Google Factoring ein, gehen auf die beste, informativste und schönste Internetseite, die es in Deutschland gibt. Das kann nur unsere sein. Und fragen dann tatsächlich aktiv an. Das ist natürlich das Schönste, wenn der Kunde schon vorinformiert ist und weiß, dass er das Produkt braucht und interessiert ist. Und natürlich haben wir aber auch andere Vertriebskanäle, wo wir Kunden, die das Produkt vielleicht noch gar nicht kennen oder gar nicht wissen, dass es sowas gibt, ist ja auch ganz häufig. Also wenn mich Menschen fragen im Urlaub, was machst denn du beruflich, und man spricht über Factoring, dann sagen immer noch 50%, ach, ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Ne? Und von daher gibt es ein sehr großes Potenzial, aber es hat auch den Nebeneffekt, dass wirklich von Grund auf eine gute Nachfrage nach dem Produkt per se existiert.
Ja, super. Ja, das ist ja sehr bequem, vertrieblich gesehen. Ne? Und wie kam es eigentlich, also und nochmal kurz Bildwechsel, weil ich finde es auch spannend, nochmal sozusagen in Persona auch zu hinterleuchten, wie kamst du denn überhaupt in diese Szene? Weil ich weiß ja von dir auch, dass du mal eine Werbeagentur hattest, wo eben Thema Kunden auch groß, natürlich ein großer wichtiger Bestandteil war und auch das Thema Vertrieb.
Ja.
Aber dann der Switch auf einmal zu diesen Finanzen würde mich natürlich persönlich nochmal reizen.
Ja, tatsächlich hatte ich die schöne Internetseite gemacht, über die Kunden angefragt haben. Das heißt, die Nordwest Factoring war mal der Kunde meiner Werbeagentur. Ich habe die betreut. Und über einen langen Zeitraum, 10 Jahre. Und dann wurde ich eingeladen nach Hamburg zu einem Gespräch mit den beiden Vorständen, die, glaube ich, 30 Jahre, jeweils länger als 30 Jahre in dem Unternehmen waren, dass Vorstände aktiv waren. Und ich dachte, es geht jetzt um den Werbeetat fürs nächste Jahr. Aber es ging darum, dass die gesagt haben, wir haben sie jetzt lange beobachtet. Sie sind ein sehr umtriebiger und cleverer Unternehmer. Sie machen einen guten Job. Sie haben ein gutes Händchen mit Menschen. Könnten sich eigentlich vorstellen, hier in der Nordwestgruppe als Vorstand tätig zu werden.
Witzig.
Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe gerade ein Haus gebaut. Meine Zwillinge waren, glaube ich, ein Jahr alt geboren. Ich hatte noch eine Druckerei und eine Softwarefirma. Habe gesagt, puh, das ist eine Ehre, dass ihr mich fragt. Da muss ich mal drüber nachdenken. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe meine Frau damals gefragt, würdest du gerne in Hamburg leben? Die Antwort war, ja, besser geht's ja nicht. Was ja stimmt, wie wir wissen. Ja, und dann habe ich meine Firmen verkauft und bin hier in die Nordwestgruppe eingestiegen, ja.
Wow, das ist ja, das wusste ich ja auch noch nicht. Wow, das ist ja eine, also das ist ja auch ein, das ist ein richtiger Step, ne? Weil ich sag mal so, sofern ich informiert bin, bist du ja angestellter Geschäftsführer, du warst vorher Inhaber von mehreren Firmen. Das ist ja auch nochmal eine andere, ja, eine andere Perspektive, einfach ein anderes Setup, mit dem man sich ja auch erstmal anfreunden darf.
So sehe ich es tatsächlich gar nicht. Also diesen Schritt einfach nur als Angestellter in eine Gruppe zu wechseln, könnte ich nicht. Da habe ich gesagt, ich könnte auch nie im Konzern arbeiten, sondern du kannst ja als Vorstand, hast du die Möglichkeit, auch Genosse zu werden. Das heißt, du wirst auch Mitgesellschafter der Holding, bist also auch Anteilseigner. Das heißt, ich betrachte es tatsächlich als meine Firma und zwar nicht im besitzergreifenden Denken, sondern im Sinne von, ich fühle mich genauso als Unternehmer wie vorher, wo ich alleiniger Inhaber war.
I love it.
Ja, es ist.
Da sind wir wieder beim Thema.
Sonst könnte ich es nicht. Und das Einzige, was der Unterschied ist, es gibt insgesamt gibt's 60 Teilhaber hier in der Gruppe. Und zwei davon sind bestimmt, die Geschäfte zu führen. Und so sehe ich das. Es ist meine Firma, für die habe ich Verantwortung. Und einmal im Jahr auf einer Versammlung berichte ich meinen Mitgesellschaftern, wo wir stehen, wie wir uns ausrichten. Aber am Ende muss man auch sagen, wir haben großartige Aufsichtsräte, die diese Firma einen auch so führen lassen, als wäre es die eigene. Und anders könnte ich es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, mega. Aber okay, dann also, aber da ist ganz viel Reichtum jetzt gerade drin. Das muss ich nochmal ein bisschen aufmalen. Einmal, gut, selbst wenn jetzt die Verhältnisse dann doch ein bisschen anders sind, als ich jetzt angedeutet habe. Aber ich finde ja diesen Gedanken, und ich glaube, das ist das, was wir auch beim ersten Gespräch irgendwie ausgetauscht hatten, dieser Gedanke, dieser Eigenverantwortung, diesem Verantwortungsbewusstsein beziehungsweise dem Mindset. Das heißt, ich kann ja auch als normal Angestellter, unabhängig wie die Strukturen sind, so tun, und das ist das meine Philosophie, das ist mein Unternehmen zu agieren. Und dann auf einmal kriegt mein Mindset, meine Psychologie, meine Ideen ganz anderen Raum, als wenn ich sage jetzt mal nur von meinem Schreibtisch aus denke. Und viele setzen das irgendwie immer gleich mit, ja gut, aber das ist ja nicht meine Verantwortung, dafür werde ich ja nicht bezahlt, etc. pp. Aber dass das irgendwie sozusagen Freude und Erfüllung auch mit einherbringt, wenn ich so denke, finde ich, wird total unterschätzt.
Ja, und für mich geht es nur so. Also ich könnte mir nicht vorstellen, anders im Mindset zu agieren, weil es mir auch gar keine Freude bringen würde. Also in einer Mentalität, in ein Unternehmen zu gehen und zu sagen, naja, ich arbeite jetzt hier und wenn irgendwas nicht klappt, dann gehe ich halt zur anderen Firma. Ich bin ja hier nur angestellt. Ach, das wäre der Tod.
Und deswegen ist es ja sehr klug, da dich gefragt zu haben. Und ja, mega, dass das letztendlich auch geklappt hat, ne? Also das ist ja auch ein Glück für die, sag ich mal, ein Unternehmer, A zum einen, aber auch einen unternehmerisch Denkenden an Bord geholt zu haben, der da auch langfristig denkt und der dann ja ganzheitlich auch für die Firma mitdenkt und so tut, als wenn, gut, ist ja auch Mitanteil, aber eben halt nicht komplett. Insofern finde ich das spannend. Also ein super Hack aus meiner Sicht schon hier im Bereich Vertrieb, egal eigentlich in welchem Bereich, aber Vertrieb ganz besonders, weil man ja dadurch nochmal auch unternehmerischer unterwegs ist innerhalb des Unternehmens. Ne?
Und ich glaube, wenn man einen CEO sucht und sich eine klassische Stellenbeschreibung eines CEOs anguckt, was der mitbringen muss und soll, dann ist es ja, am Ende übernimmt er die volle Verantwortung für alles, was in der Gruppe geschieht. Also am Ende, klar, man hat Mitarbeiter, Abteilungsleiter, man hat Geschäftsführer in einzelnen Firmen, aber am Ende ist ein CEO für alles letztlich verantwortlich gegenüber den Genossen. Und das heißt, man muss jemanden finden, der keine Angst hat vor Verantwortung. Ein CEO muss Strategien entwickeln, wo das Unternehmen hin soll. Und am Ende ist es das, was ja Unternehmerinnen und Unternehmer immer tun müssen. Die müssen sich ihren Laden angucken, die müssen sagen, da stehe ich heute, wo will ich hin? Und deshalb ist für mich die Idealbesetzung für einen CEO, ob jetzt angestellt oder nicht, immer, er muss eine unternehmerische Prägung haben. Das bedeutet, diese gute Mischung aus Verantwortung, aus Mut, aus strategischem Denken und in meiner Welt auch unerlässlich, dass es Menschen sind, die andere Menschen anzünden und begeistern können und die das Herz am rechten Fleck haben, im Sinne von den anderen zugewandt zu sein. Das sind, glaube ich, so die Grundvoraussetzungen, die ich als Inhaber einer Firma immer stellen würde, wenn jemand das Unternehmen leiten soll. Ne?
Cool. Und wenn du jetzt nochmal vergleichst, also nochmal sichtbar, Werbentour war eines deiner Unternehmungen früher, dann der Finanzbereich und wir beleuchten das nochmal vertrieblich. Wo hast du dann einen Unterschied oder was macht den Unterschied aus, wenn es dann einen Unterschied ausmacht?
Also wenn ich ehrlich sein soll, war die Zeit als selbstständiger Unternehmer für mich anspruchsvoller, weil wenn alles an einem hängt, und das ist ja nun mal, wenn man anfängt, etwas aufzubauen, und auch wenn ich dann in der Spitze schon ein paar Mitarbeiter beschäftigt hatte, ich war zuständig für die Bank muss mitspielen. Ich war zuständig für das Finanzamt, ich war zuständig für die Aufträge zu holen. Also es ist ja alles auf eine Schulter. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, sich vom Selbstständigen, also selbst und ständig zum Unternehmer zu entwickeln. Am Ende war bei Fixkosten von 100.000 Euro, müssen jeden Monat 100.000 Euro reinkommen, um die Kosten zu decken. Und ein Monat ist schnell rum. So, und wenn man immer, ich weiß das noch wie heute, ich hatte in dieser Zeit als Unternehmer, ich habe das immer die Weihnachtsdepression genannt, das Jahr war rum, es war ein erfolgreiches Jahr. Dann habe ich mir so die Monate angeguckt und habe mich gefragt, wo soll im nächsten Jahr wieder so ein Auftrag herkommen? Also das habe ich wirklich immer so für mich reflektiert, weil Agenturgeschäft war ja im wenigsten Teil, muss man ehrlich sagen, wiederkehrendes Geschäft, sondern es war immer wieder neu zu akquirierendes Geschäft. Und wenn du dann anfängst und weißt, du hast 1,2 Millionen Fixkosten an der Hacke, davon hast du vielleicht 300.000 über wiederkehrende abgedeckt, aber es fehlen halt 900 und die Uhr läuft, dann war das schon echt eine krasse Verantwortung. Und wenn du wachsen willst, Leute einstellen, vorfinanzieren, das musste ja sich auch alles irgendwie ausgehen. Und das war alleine, fand ich, mit den wenigen Menschen deutlich schwieriger, als ich es in der Nordwest vorgefunden habe. Also es ist ja ein Unterschied, ob der Steuerbescheid im Briefkasten liegt und du guckst drauf und sagst, scheiße, die muss ich ja jetzt bezahlen, aber ich habe gerade investiert. Oder ob du es in die Buchhaltung gibst und sagst, überweisen Sie mal. Das ist ein großer Unterschied.
Besonders mit eurem Konzept, dann hättet ihr das auch noch irgendwie liquidiert finanzieren können.
Ja, also tatsächlich war das für mich erstmal das Paradies im Sinne von, wow, es war ja eine solide Grundlage da. Ich glaube, wir hatten damals 3,5 Millionen Euro Eigenkapital in der Gruppe. Und da war einfach die Grundliquidität sehr gut gesichert. Es gab ein sicheres Grundgeschäft. So. Und für mich galt es dann eigentlich nur, den ganzen Laden zu analysieren, zu sagen, okay, welche Geschäftszweige sind die, die wir weiterverfolgen wollen? Wohin wollen wir da? Also wirklich konkrete Ziele zu benennen. Und wenn du dann aber die Grundlagen hast, investieren zu können und wachsen zu können, dann ist das schon deutlich leichter, als wenn du das alles von null auf erarbeiten musst. Und deshalb habe ich so großen, großen Respekt vor den Kunden, die wir im Factoring finanzieren. Da sehe ich mich in jüngeren Jahren ganz deutlich. Und ich weiß, was das für eine Belastung ist, unter welchem Strom man da steht. Und von daher war das für mich von der persönlichen Belastung, wenn man das so nennen will. Aber wenn man liebt, was man tut, empfindet man es ja nicht so. Aber es war schon entspannter, hier zu sein und auf diesem Umfeld etwas aufbauen zu dürfen. So bezeichne ich das. Aber am Ende, ich glaube, wir waren damals bei einem soliden Jahresergebnis von 300.000 Euro, was wir verdient haben nach Steuern im Jahr. Und wir sind in der Zeit jetzt gewachsen, haben jetzt ja irgendwie 2,6 Millionen aufs Brett genagelt. Also wir haben uns fast verzehnfacht. Das hat natürlich auch viel Kraft und Energie gekostet. Aber ich habe es immer mit Riesenfreude gemacht, mit coolen Menschen, eine andere Wertekultur implementiert, unabhängige GmbHs gebaut, Eigenverantwortung bei Geschäftsführern platziert. Und ja, das hat großen Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, diese Zeit, die ich vorher hatte, war das Beste, was ich tun konnte, um zu lernen. Weil wenn du unter Druck erfolgreich bist, dann bist du, wenn es keinen Druck gibt, umso erfolgreicher, weil du weißt, du willst da nie wieder hin. Aber du kennst eben die Entscheidungsmechanismen, was jetzt dran ist. Und ich weiß auch immer noch, dass meine Frau damals zu mir gesagt hat, wenn du jetzt den ersten Arbeitstag da hast bei der Nordwest, woher weißt du denn, was du machen musst, hat die mich gefragt. Also die war angestellte Bankerin und die hätte ja erwartet, dass es einen Einarbeitungsplan gibt, was ja auch total legitim ist. Aber als CEO ist eben die Aufgabe, dir sagt ja keiner, was zu tun ist, das musst du selber tun. Und ich habe immer gesagt, wenn ich da bin und gucke mir den Laden 3 Monate an, dann werde ich schon wissen, was zu tun ist. Und bis heute war es auch so.
Was glaubst du denn, was ich sag mal, bei diesem Erfolgskurs so die bedeutendsten 1, 2, 3 Schritte waren? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich jetzt Digitalisierung eine große Rolle gespielt hat, weil wenn du sagst, ihr werdet gefunden, dann gibt es auch, ich sag mal, liegt natürlich auf der Hand, irgendwie das Suchmaschinenoptimierung zu machen als Beispiel. So stelle ich mir das jetzt ganz pragmatisch vor. Aber du wirst wissen, was sozusagen oder beurteilen können, was in den letzten Jahren dann sozusagen die 3 Main Points waren.
Also ich glaube, das eine war, dass ich eine ziemlich stringente Buy-and-Build-Strategie hatte. Das heißt, kleinere Factoring-Gesellschaften aufzukaufen und zu integrieren. Also wir haben zwar heute noch 3 eigenständige GmbHs, aber wir haben eine weitere kleine damals gekauft und in die Nordwest implementiert, weil mir einfach klar war, um so und so viele Kunden zu gewinnen, brauchst du die und die Zeit und das Geld. Und wenn es das schon gibt am Markt und du kannst die Kunden weiter ausbauen, dann ist das deutlich effektiver. Das heißt, wir waren relativ schnell, also damals mit 111 Millionen Euro Ankaufsvolumen. Und dann sind wir ganz schnell auf 200, 250, 300 und heute jetzt dann bei 500 Millionen. Und zum Teil durch gutes Marketing, durch gute Kampagnen, die wir initiiert haben, aber auch durch den Zukauf von Gesellschaften, sowohl im Factoring-Bereich als auch im Fischbereich. Und das gibt natürlich, also es ist ein Invest und ein Risiko, aber es gibt ja natürlich auch eine krasse Geschwindigkeit, wenn du wachsen willst. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut gespielt. Ja,
ja, super, mega. Okay, großartig. Und hast du denn, ich sag mal, als du eingestiegen bist, ich sag mal, strategisch gearbeitet oder hast du wirklich auch vertrieblich, bist du operativ reingegangen in die BIT?
Eines.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen.
Das mache ich heute noch. Also tatsächlich liebe ich einfach vertrieblich unterwegs zu sein, neue Menschen kennenzulernen, neue Geschäftsmodelle. Und es ist im Factoring ja auch, wir haben ja Kunden von Personaldienstleister bis Lackierbetrieb bis hin zu Handel oder Maschinenbau, alles bunt gemischt. Und du lernst halt jedes Mal coole Unternehmerinnen und Unternehmer kennen, deren Geschichte verstehen. Und auch das ist, glaube ich, so ein Erfolgskriterium, was wir haben. Wir gehen nicht so nach Zahlen, wie jetzt eine Bank das tun muss. Die haben ja auch Regularien, also die gucken sich das an und wenn die dann defizitär sind, dann sagt eine Bank, oh, das können wir jetzt nicht machen oder ist das Darlehen, kann ich Ihnen nicht geben. Das interessiert uns sekundär. Wir gucken uns in erster Linie die Menschen an, die es tun, dann das Geschäftsmodell und wenn wir verstehen, warum er in der Krise war und glauben, dass er es hinbekommt, dann finanzieren wir im Factoring auch Bonitäten, die eine Bank jetzt nicht finanzieren würde, weil wir anders drauf gucken. Also wir sind ja auch Bundesbank und BaFin reguliert. Das heißt, wir können jetzt auch nicht Wild West spielen. Das wäre ja auch nicht förderlich. Nordwest, Wild West ist ein schönes aber wir können anders drauf gucken. Und ich glaube, das ist auch etwas, dadurch, dass ich die Unternehmerprobleme, die meine Kunden haben, die kenne ich. Und ich weiß noch, ich hatte mal ein Kundengespräch. Da saßen die da ganz klein und hatten Angst, jetzt kommt ein Banker. Und dann habe ich eben aus meiner eigenen Erfahrung gesagt, ich weiß doch, wie es ist. Entweder hat man zu viele Aufträge, zu wenig, zu viele Mitarbeiter oder zu wenig. Und das Finanzamt kommt immer gerade dann, wenn es nicht passt. Und dann habe ich mich angeguckt und haben gesagt, oh ja, Sie scheinen aus der Praxis zu sein. Und ich habe das lange selber erlebt und deshalb verstehe ich Sie. Und das ist, glaube ich, unser Slogan ist ja übrigens, wir sprechen mittelständisch. Das ist der Slogan der Nordwest-Gruppe. Und genauso ist es, wir verstehen uns wirklich als Unternehmer auf Augenhöhe, die das alles selber kennen. Toll. Und das macht, glaube ich, das gute Miteinander. Wir haben eine Kundenverweildauer von über 11 Jahren im Schnitt. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ne?
Wow, das ist echt mega. Ja, diese Authentizität, also das ist ja auch die Authentizität, die ihr sozusagen dann auch euch verknüpft von vornherein oder euch verbindet einfach mit dem Mittelstand dann auch. Ne? Das ist ja großartig, wenn du das schon von deiner Struktur oder von der Historie irgendwie mitbringen kannst. Das merke ich selber auch. Also wenn ich war ja auch operativ im Betrieb tätig gewesen und das hat mir immer die Authentizität gegeben, halt auch oder gerade zu Anfang reinzukommen als Coach, als Trainer, war das natürlich irgendwie schön sagen zu können, hey, ich kenne euch oder ich kenne halt auch die Herausforderungen oder einfach auch die Chancen zu nutzen. Insofern, ja super, dass das bei euch da oder mit dir im Grunde ja dann auch so ist. Ne? Und gibt es denn eine, ich sag mal, eine Erkenntnis, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt irgendwo Vertriebler oder Startups oder junge Unternehmen eine Empfehlung teilen darf in Bezug auf Vertrieb? Was ist so dein, ich frage mal gerne nach dem Vertriebshack, nach der Vertriebsempfehlung. Was wäre das?
Ja, du hast es eben schon genannt, tatsächlich ist es Authentizität. Sei authentisch, weil ich glaube, Menschen, die selber vertrieblich gerne unterwegs sind, kaufen ja auch gerne von Menschen, die vertrieblich unterwegs sind. Also man kauft ja gerne bei seinem Spiegel. Da ist es ja gar nicht so schwer. Das heißt, wer selber extrovertiert ist, gerne auf Menschen zugeht, Interesse an Menschen hat und so, der findet ja auch sofort einen Widerklang. Aber es gibt eben auch Menschen, die sind anders. Und es gibt ja manche, die raten dann dem Vertriebler, sich auf den Gegenüber einzustellen, sagen, wenn das jetzt ein blauer Typ ist, dann sei eben nüchtern, weil für den zählen nur Fakten und so. Ich halte davon gar nichts. Am Ende sei der, der du bist, sei das offen und der Kunde wird dich wählen. Und wenn der Kunde dich wählt, weil du authentisch bist, dann bleibt er bei dir. Wenn er dich wählt, weil du gut gespielt hast, dass du so bist wie er, dann wird er das aber irgendwann merken, dass es nicht die Wahrheit war und dann will er auch nicht mehr mit dir arbeiten. Von daher halte ich den Tipp, sei authentisch du selbst in dem, was du tust, für den wichtigsten Tipp, weil dann ziehst du auch die richtigen Menschen an.
Und was, weil ich habe gerade kam mir so die Frage, was ist, also ich bin ja als Mutmacherin für authentischen Vertrieb unterwegs, insofern weiß ich natürlich auch, was wirst du jetzt beschreiben, was authentisch ist, aber es ist ja auch ein großes Wort und ich finde es auch nochmal spannend, irgendwie die Differenzierung irgendwie zu Worte zu bringen. Was wäre das aus Simons Perspektive? Also authentisch zu sein bedeutet für dich,
deine eigenen Werte zu kennen, die dich ausmachen als Mensch, die Werte deiner Firma zu kennen und die transparent und offen zu kommunizieren. Das heißt, wenn du dir selber gesagt hast, wir sind gegen Tiertransporte als Beispiel und mögen auch keine Tierversuche und sitzt dann bei einer Firma, die mit Schweinen Versuche durchführt und dann winken dir 30 Millionen Umsatz mit einer Mörderrendite, dann gibt es ja viele, die sagen, ach, so schlimm ist das ja auch gar nicht, der hat ja auch ein Qualitätsmanagement, das ist schon gut. In meiner Welt musst du in so einem Gespräch sagen, das deckt sich nicht mit unseren Werten, das ist ein Geschäftsmodell, ich will sie gar nicht abwerten, im Sinne von jeder, es ist ja erlaubt, aber wir sind das nicht und deshalb sollten wir nicht zusammenarbeiten. Das halte ich einfach für authentisch, im Sinne von, sei dir klar, wer du selber bist, und suche die Menschen, die diese Werte teilen, weil damit macht man in meiner Erfahrungswelt die besten Geschäfte. Wenn man sich mit Menschen einlässt, die nicht die persönlichen Werte teilen, dann wird das nicht erfolgreich, nicht langfristig erfolgreich sein.
Ein sehr spannender Punkt, weil letztendlich ist das ja genau eine Schwachstelle, wo einige dann einknicken, ne? Wenn sie nicht ganz, also wenn ihnen Authentizität einfach nicht so wichtig ist. Und selbst wenn sie ihnen wichtig ist und du einen finanziellen Druck vielleicht hast, dem dann zu widerstehen, ja. Und siehst du oder unterscheidet sich dann ja auch die Spreu vom Weizen, wenn du so willst, ne? Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil ich auch man ist ja auch ganz interessant, also wenn ich gerade jetzt auch mal das mit mir vergleiche oder überlege, wie würde ich agieren, dann bin ich auch eher bei den Werten. Aber interessant ist auch, dass wenn du das vertrittst, dann ist es auch so, dass Kunden dir begegnen, die dir zu dir passen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich muss gerade mal überlegen, ob es in den 15 Jahren, glaube ich, gab es wirklich seltenst Kunden, die gar nicht zu mir gepasst haben. Und es gab schon zwei, drei vielleicht. Und dann kamen wir auch bewusst nicht zusammen oder auch vielleicht manchmal unbewusst. Ich finde nur auch ganz spannend, je mehr du halt auch dich lebst und dir, und das ist, glaube ich, wichtig, das, was du auch sagst, klar zu machen, wo stehst du, was sind deine Werte, dir deiner bewusst zu sein, dann zu gucken, wohin willst du, mit wem willst du zusammenarbeiten. Allein schon diese Definition sorgt dann automatisch dafür, dass du letztendlich auch die Kunden bekommst, die dann irgendwie mit dir matchen, ne? Und andersrum.
Ja. Das, was du ausstrahlst, ne, das ziehst du auch an. Und von daher, wenn du dir selbst sicher bist, im wahrsten Sinne des Wortes, also du bist dir sicher, wer du selbst bist, dann triffst du auch im Resonanzfeld zu 90% auf Menschen, die da reinpassen. 10% sind immer dabei, die sich vielleicht verstellen oder wo das nicht klar war oder man selber auch einen blinden Fleck hat. Das kann ja auch passieren. Ja. Und da muss man dann aber klar bei sich bleiben und sagen, ein Geschäft ist es eigentlich wert zu sagen, ich gebe meine Werte auf.
Ja, und hast du das für dich, ich sag mal, anhand von Literatur selbst für dich erarbeitet? Oder ist das, dass du auch, ich sag mal, ins Coaching gegangen bist oder hast du andere Weiterbildungen gemacht, wo du sagst, Mensch, das kann ich eigentlich auch empfehlen, sich auf die und die Reise zu begeben?
Ja, tatsächlich ist das ja ein Prozess der Selbstentwicklung, wo man ja erstmal für sich selber wissen muss, wofür stehe ich. Es gibt ja das schöne Buch von Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Und ich habe das nicht alleine getan, sondern ich habe natürlich Coachings, teilweise auch, mögen ja manche als etwas abgespaced betrachten, aber auch so Retreats mal gemacht, wo man auf einer anderen Schwingungsebene Dinge wahrnimmt bei sich selber, also nicht nur mit Literatur und sondern wirklich auch mal sich eingelassen auf andere Themenfelder, mit denen man sonst nicht so in Berührung kam. Manche sehen das mal zu esoterisch, aber es schadet ja nie, einfach mal auch andere Dinge zu fühlen. Wir neigen ja dazu, zu viel auf der Ratio-Ebene verstehen zu wollen. Und ich bin wirklich dazu geworden, dass ich überwiegend mit der Fühlebene meine Entscheidungen treffe. Mhm. Und das ist auch deutlich treffsicherer, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war ein Prozess, wo ich viel Unterstützung hatte, unterschiedlichster Art, Menschen, die mich begleitet haben, Beziehungen, die begonnen und wieder geendet sind. Und alles führt ja dazu, dass man immer mehr gespiegelt bekommt, was sind wirklich die eigenen Themen. Auch da kommt ja wahnsinnig viel, wie wir wissen, aus einer Kindheit. Auch das darf man sich mal angucken, aufarbeiten. Und irgendwann ist man so, dass man sagt, jetzt habe ich irgendwie ein klares Gefühl, wer ich bin, wofür ich stehe. Aber das ist ein Prozess, das hat sich über lange Zeit entwickelt und hört in meiner Welt auch nie auf, weil man sich ja auch wieder verändert. Ne?
Ja, ja, ja. Also im Grunde ist die Devise einfach auch auszuprobieren. Ne? Also so höre ich raus, zumindest ist das irgendwie, matcht das mit meiner Welt, dass man sagt, irgendwie einlassen auf, selbst wenn das erstmal vielleicht sich anders anfühlt und auch eher vielleicht irgendwie Unsicherheit auslöst. Aber ich glaube, daran liegt ja einfach der Schatz der Weiterentwicklung und des Bewusstseins für, wo reagiere ich einfach wie. Und finde ich ein schöner Ansatz.
Und am Ende ist es ja auch so, erst wenn du weißt, wofür du stehst und wer du bist, kannst du das ja dann auch wirklich authentisch leben. Und das kann ja keiner vom ersten Tag. Also am Ende muss man sich da wirklich durch das Leben fühlen und arbeiten. Und früher gab es ja immer den Tipp, hör auf dein Herz. Dann hat man gedacht, was ist das für ein blöder Spruch? Kann man nichts mit anfangen. Aber das sogenannte Bauchgefühl ist ja auch wirklich ganz, ganz wichtig. Und das bildet sich aufgrund von Erfahrungen, manchmal auch aus Ängsten, das muss man mal sehen. Aber erst, wenn man mal rausgeht und sich das anguckt, hat man ja eine Chance zu verstehen, wer man wirklich ist. Und wenn man das weiß, das ist in meiner Welt wirklich die halbe Miete, um sehr erfolgreich zu sein, weil man dann etwas anderes ausstrahlt und anzieht, als es vorher der Fall sein konnte.
Das finde ich ist ein schönes Abschlusswort, lieber Simon, weil ich gucke gerade auf die Zeit und ich denke, wow.
Sind wir schon bei 10 Minuten? Ja, das ist Wahnsinn. Ging das ja jetzt nicht zum ersten Mal so, ja.
In der Tat, in der Tat. Simon, es war mir eine Freude. Irgendwie kam es mir wirklich vor wie 10 Minuten, aber es ist tatsächlich eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde. Es ist sehr bereichernd. Ich habe das Gefühl, wir müssen tatsächlich ein drittes Mal, was wir uns dann einfallen lassen.
Eine Lesereise.
Genau. Gibt es etwas, was du vielleicht zum Abschluss dennoch irgendwie noch teilen möchtest, was du noch nicht geteilt hast und was dir noch wichtig erscheint?
Ich glaube, es ist die Essenz dessen, ist gesagt, dass ich jeden dazu ermutigen möchte, sich genau authentisch in sein Leben einzufügen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das eröffnet einem Felder und Zugang zu anderen Menschen, die einen bereichern und nach vorne bringen. Und das gilt im Privaten, das gilt im Vertrieb. Und von daher, glaube ich, ist das ganz gut rübergekommen.
Genau, und das ist Lebensqualität, glaube ich, auf allen Ebenen.
Ja.
Simon, es war mir eine totale Freude. Vielen, vielen Dank. Ich werde natürlich auch unsere beiden Podcasts dann verknüpfen. Also die vorhin neugierig geworden sind, was ist denn das für ein anderer Podcast da? Der wird dann auch nochmal hinzugefügt, weil ich finde, es ist beides eine.
Ja, das machen wir. Bin.
Herzlichen Dank dafür. Und dann weiterhin toi, toi, toi. Bin gespannt, was es noch so an Weiterentwicklungen gibt und bald werde ich mich dann auch nochmal anklopfen für all diese interessanten Weiterentwicklungen, die du da gemacht hast. Da müssen wir, glaube ich, nochmal tiefer einsteigen.
Sehr gerne und vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Sehr gerne. Danke dir. Bis bald.
Tschüss. Ciao.